Vielen Dank nochmal, dass Sie hierher gekommen sind.
Ja, klar.
Herr Schreier. Sie sind Oberbürgermeisterkandidat, momentan Bürgermeister in Tengen. Und ja, Sie haben eine sehr, sehr interessante Bewerbungskampagne bisher hingelegt für diese Oberbürgermeisterwahl. Da werden wir nachher auch darauf eingehen, auf Sie persönlich natürlich und Ihre Pläne auch für Stuttgart. Wir sind ja aus dem Theaterhaus. Wir haben hier einen wirklich tollen Raum herbekommen, also das ist eine tolle Location. Diejenigen, die es auf YouTube anschauen, wir haben dort auch einen Kanal, der Lebercast.
Genau, um das mal kurz zu beschreiben für unsere Podcast-Hörer, es ist ein riesiger Raum mit sehr, sehr großen Glasfronten. Also wenn ihr mal irgendwie ein Event habt, dann schreibt die Jungs vom Theaterhaus einfach an. Die sind sehr gut dabei. Genau, dann starten wir mal. Wir haben uns ja sehr intensiv mit Ihnen beschäftigt davor jetzt, um ein bisschen hier dann auch Fragen zu haben. Und uns ist aufgefallen auf Ihrer Webseite, hat wohl ein Mitarbeiter von ihm den glorreichen Witz der letzte Schreier hingemacht. Und wir haben jetzt auch schon, haben uns ein paar Leute gesagt, so, schreien Sie denn viel? Oder wie ist das?
Also da würde ich sagen, ich schreie eher selten, auch wenn ich das im Namen trage, aber in der Tat, den Witz gibt's häufiger und auf der Homepage ist das Format Meet Marian, also weil wir auch neue Veranstaltungsformate ausprobieren wollen im Wahlkampf, also dass man sehr informell zusammenkommen kann, da ist die Idee, dass man einfach ein paar Freunde, Bekannte, Familie einlädt an einen Ort der Wahl, das kann die Lieblingskneipe sein, das kann zu Hause sein und dann komme ich mit dazu und dann unterhält man sich locker über Politik und was in der Stadt Stuttgart so ansteht. Jetzt konnte man leider wegen Corona damit nicht starten, weil wir natürlich Kontaktbeschränkungen hatten, aber um auf die Frage zurückzukommen, nee, ich schreie relativ wenig, würde ich sagen. Und ich glaube auch, dass die allermeisten, die mich persönlich kennen, das bestätigen würden, hoffe ich zumindest.
Ja, uns ist dieses Potenzial für diesen Wort ist natürlich sehr schnell ins Auge gesprungen.
Aber wir werden versuchen dann.
Ja, kein Problem, ich bin da nicht empfindlich.
Ja, aber das nochmal mit dem Wahlkampf, also der wurde jetzt auch erheblich beeinträchtigt natürlich. Weil gerade für Sie ist es ja auch wichtig, dass Sie sich irgendwie vorstellen, das geht ja bei aller Liebe mit Zoom oder so, funktioniert das ja doch nicht so super. Sie haben das ja auch irgendwie angeteasert, dass Sie da auf Zoom auch irgendwie ins Gespräch kommen wollen mit den, wie haben Sie das umgesetzt mit den Leuten?
Also mein Wahlkampf ist von Anfang an relativ stark digital angelegt gewesen. Es gibt die digitale Wahlkampfplattform, auf der Unterstützerinnen und Unterstützer organisiert sind, wo natürlich auch Informationen über meine Positionen zu finden sind. Dann bin ich auf den Social-Media-Kanälen, auf den üblichen unterwegs, Instagram natürlich, Facebook. Deswegen ist für mich da die Umstellung jetzt nicht so groß gewesen. Zoom haben wir es tatsächlich noch nicht gemacht. Also wir wollen jetzt auch so digitale Diskussionsformate machen und da das eventuell auch mit Zoom oder mit einem anderen Anbieter, das ist noch nicht ganz klar, das müssen wir jetzt noch mal abklären. Aber also ich teile das, Wahlkampf muss am Ende des Tages auch persönlich stattfinden, von Angesicht zu Angesicht. Also Demokratie lebt davon, dass man sich in die Augen gucken kann und diskutieren. Und das Gespräch ist doch irgendwie anders, wenn man zusammen am Tisch sitzt. Deswegen, ich bin ein großer Freund der Digitalisierung, glaube auch, dass es viele Vorteile mit sich bringt, auch für die Politik und dass man sich dort bewegen muss. Aber wir brauchen am Ende in der Politik auch Orte, wo Menschen direkt persönlich zusammenkommen und diskutieren und streiten können.
Ja. Das heißt, dieses Meet Marian-Format ist ja auch ein bisschen unkonventioneller, würde ich sagen. So, ich finde es persönlich sehr, sehr cool, dass Sie sich da so einbringen. Und ich denke auch, dass das, Sie sind ja wahrscheinlich eher in der jüngeren Zielgruppe eben dabei, dass die das wahrscheinlich auch gut finden, da wirklich mal ein bisschen, wie sagt man, Kommunalpolitik, da geht es ja wirklich eigentlich um den Bürger.
Ja.
Sie machen es halt irgendwie. Also das ist mehr, also es ist mehr zum Anfassen, es ist näher bei einem dran, wenn man sich auch mal zusammensetzen kann und nicht nur irgendwo, also bei uns zum Beispiel, Gerlingen ist jetzt kleiner angelegt natürlich, aber bei uns war es so, wir hatten eben die großen Bürgermeister-Kandidatenvorstellungen und dann waren halt auf dem Marktplatz beispielsweise noch, was sie ja relativ schlecht machen können, sage ich mal, weil sie aus Tengen noch momentan, Tengen müssen sie sich ja momentan noch kümmern und also sie können ja nicht jede Woche hier hochfahren oder wie sieht es bei Ihnen aus? Also machen Sie das oder?
Ja, es ist tatsächlich so. Also ich bin, ich würde so sagen, so zwei- oder dreimal die Woche inzwischen etwa in Stuttgart, also abends unter der Woche oder sonst jetzt am Wochenende, um Leute zu treffen und mich auszutauschen. Veranstaltungen jetzt natürlich aktuell nicht, weil das auch nicht ging wegen Corona, aber um Gespräche zu führen und die Stadt nochmal anders kennenzulernen. Und das wird auch jetzt mehr werden von Woche zu Woche. Und ich habe dann vor, in der heißen Wahlkampfphase, die wird wahrscheinlich so ab August oder September beginnen, dann auch dauerhaft vor Ort sein. Es wird eine Wahlkampfzentrale geben, die wir beziehen mit meinem Team und dann in ganz Stuttgart unterwegs zu sein, weil sonst ist es auf Dauer schon natürlich schwierig, wenn man immer hin und her pendeln muss. Das geht jetzt gut in einer frühen Phase, wo die Termindichte noch nicht ganz so hoch ist wie dann später, aber für den eigentlichen Wahlkampf muss man vor Ort sein.
Ich würde es mal aufs, Sie haben ja gesagt, wir können aufs Du umsteigen.
Ja,
gerne. Das machen wir gerne, dann wird es ein bisschen...
Dann wird es persönlicher.
Ja, können wir gerne machen.
Ja, was waren bisher so die lustigste Sache oder was war so die interessanteste Begegnung, die du hattest bei diesem Meet Marian-Format?
Wir konnten leider mit dem Meet Marian noch gar nicht richtig starten, weil wir haben das angekündigt, wenn ich es richtig erinnere, ich glaube Anfang März war das. Und das ist wenige Tage gewesen, bevor wir die ganzen Corona-Beschränkungen hatten. Deswegen, es gab so eine kleine Runde. Das war ein super Austausch mit einer ganz bunten Zusammensetzung. Aber jetzt danach ging es nicht weiter, weil klar, die Kontaktbeschränkungen galten. Und die Leute sind natürlich auch ein bisschen zurückhaltend. Aber ich halte es insgesamt für ein gutes Format, weil was mir da wichtig ist, dass man sich über Politik auch ja, in so einem persönlichen Rahmen ein bisschen niedrigschwelliger austauschen kann, dass einfach nicht so große Hürden sind. Also ich finde, bei vielen politischen Formaten ist es leider so, ihr habt vorhin die Kandidatenvorstellung angesprochen, das ist ja ein sehr klassisches Format, es sind irgendwie 800 oder 1000 Leute in der Halle, dann steht einer vorne, spricht 20 Minuten, dann kriegt er ein paar Fragen, dann kommt der Nächste. Das ist auch wichtig, das hat seine Berechtigung, aber ich glaube, die allermeisten Menschen tauschen sich eigentlich sonst anders über Politik aus, in der Kaffeeküche oder wenn man in der Schule zusammensteht oder abends ein Bier trinken geht. Und Politik muss auch an diese Orte hingehen und versuchen, dort ins Gespräch zu kommen. Darum geht es mir und ich hoffe, dass wir es jetzt auch aufnehmen können, wenn jetzt die Beschränkungen nach und nach gelockert werden, dass man solche Formate machen kann. Das ist vielleicht sogar ein Stück weit ein Vorteil, weil wir ja jetzt aktuell keine Großveranstaltungen aufgrund von Corona machen können.
Ja klar, da haben Sie sich jetzt vorbereitet und die anderen, die schauen dann natürlich, sage ich jetzt mal, so ein bisschen in die Röhre, wenn sie sich jetzt nur auf die großen Sachen angestellt haben und jetzt dann die gar nicht umsetzen können, weil einfach diese großen Menschenmassen nicht erlaubt sind. Also da haben Sie natürlich jetzt schon einen Vorteil.
Ja, wie sind denn Sie als jetzt so junger Kandidat überhaupt dazu gekommen, jetzt wirklich hier so einen Posten anzustreben wie wirklich OB in Stuttgart, was ja schon eine ziemliche Nummer ist?
Ja, das kann man so sagen. Es sind zwei Gründe, die ausschlaggebend für mich sind oder zwei Beweggründe. Das eine ist, Stuttgart ist meine Heimatstadt. Ich bin hier geboren und aufgewachsen am Kreerwald. Das ist gar nicht so weit weg, ist hier vom Theaterhaus. Also ja, vielleicht so 10 Minuten, bin vorhin quasi auch an meinem Elternhaus vorbeigefahren und bin zur Schule gegangen und habe auch so die ersten Berührungspunkte mit der Politik gehabt. Erst so in der SMV, das ist ja irgendwie so der Klassiker, Schuldisco haben wir organisiert. Dann später Jugendrat. Habe dann Politik und Verwaltung studiert, aber immer Kontakt gehalten nach Stuttgart, weil Freunde und Bekannte hier leben, meine Familie. Das alleine reicht aber nicht aus, die persönliche Verbindung. Die ist wichtig, weil Politik, finde ich, schon auch eine persönliche Verbindung zu einem Ort braucht, wo man sich bewegt. Und das andere ist, dass mich das Bild von Stuttgart in der Öffentlichkeit stört. Und zwar, ich finde, es hat eigentlich relativ wenig mit dem gemein, wie ich Stuttgart kenne. Wenn Stuttgart präsentiert als Stadt des Staus, des Feinstaubs, der Streit um Stuttgart 21, da werden eigentlich eher immer Probleme beschrieben und nicht das, was möglich wäre. Und ich glaube, dass viel mehr möglich ist. Also die Stadt ist in vielen Bereichen gut aufgestellt, ist total lebenswert. Den Leuten geht es in weiten Teilen gut hier, aber trotzdem, dieses Bild deckt sich nicht damit. Und das ist für mich die Motivation oder der Anreiz gewesen zu sagen, ja, das kann und will ich anders machen, indem ich gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern ein anderes Bild von Stuttgart zeichne. Und da geht es ja vor allen Dingen darum, dass man die Kommunalpolitik auf die Höhe der Zeit holt, so nenne ich das immer. Und zwar, ich glaube, dass wir heute vor vollkommen anderen Herausforderungen stehen als noch vor 20 oder 30 Jahren und dass wir die auch nicht mit den Mustern und Lösungen von vor 20 oder 30 Jahren angehen können, sondern dass wir da auch neue Ideen brauchen. Das ist meine Motivation für Stuttgart.
Also viele Leute haben ja auch gesagt, 5 Jahre haben sie jetzt Erfahrung als Bürgermeister in einer 4.500 Einwohnerstadt. Das ist natürlich jetzt... Also, oder 4.600.
Ja.
Das ist jetzt natürlich kein Vergleich zu 600.000. Ja. Und da kann man natürlich aber natürlich auch, natürlich könnte man ja auch dazu sagen, dass Sie jetzt Erfahrungen haben in Sachen anders machen, in Sachen neu angehen. Und im Vergleich zu irgendwelchen älteren Kandidaten, die jetzt natürlich nur ihren Trott dann wieder runterarbeiten, ist es natürlich was ganz anderes. Was haben Sie da in Tengen denn so Neues vorangebracht? Was haben Sie da so in die Hand genommen und neu umgesetzt in neuen Art und Weisen?
Ich will mal zwei Beispiele nennen. Einmal das Thema des Klimawandels, was sicherlich jetzt auch trotz Corona immer noch so mit die größte Herausforderung ist, vor der wir als Gesellschaft stehen. Also wir wissen, dass wir noch so etwa 10 Jahre haben, um den Klimawandel wirkungsvoll einbremsen zu können, sodass wir unter 2 Grad am Ende des Jahrhunderts bleiben. Das sind die Ziele, auf die sich die Weltgemeinschaft in Paris vereinbart hat. Und wir haben in Teng 2017 den ersten Windpark im Landkreis Konstanz überhaupt gebaut und das weitestgehend ohne Bürgerprotest und sind jetzt aktuell dabei, einen zweiten Windpark zu projektieren. Und der Unterschied der Herangehensweise war, dass wir nicht einfach gesagt haben, wir entscheiden das im Gemeinderat, also Bürgermeister und Gemeinderat zusammen, das wäre möglich gewesen, der Gemeinderat ist einstimmig dafür, sondern wir haben gesagt, wir machen einen breiten Dialogprozess, wo wir mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren, was sind die Vor- und was sind die Nachteile der Windkraft, warum sollten wir das machen, warum gerade bei uns in Teng. Und am Ende haben die Bürgerinnen und Bürger im Wege eines Bürgerentscheides entschieden. Und das hat dazu geführt, dass wir dann eine sehr breite Diskussion über mehrere Monate in der Stadt hatten. Das waren nicht nur Diskussionsveranstaltungen in Hallen, sondern wir haben auch Exkursionen gemacht. Wir sind zum Beispiel in den Stadtwald gegangen und haben uns angeguckt, wie wirkt sich der Klimawandel heute schon aus, um eben auch aufzuzeigen, dass es eben nicht nur ein theoretisches Thema schon, sondern sehr greifbar im Wald. Also wir haben ganz große Schäden im Wald durch den Borkenkäfer, sodass die Bäume dann absterben und kaputt gehen. Und der Bürgerentscheid ging auch positiv aus. Knapp die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger haben mitgemacht und 2/3 haben sich auch dafür ausgesprochen. Und ich glaube, das zeigt, dass wenn man einen Politikstil pflegt, der die Menschen ernst nimmt, der sie einbindet, der sie zum Teil des Entscheidungsprozesses macht, dass man dann auch bei sehr kontroversen Themen wie der Windkraft zu guten Ergebnissen kommen kann. Das ist ein Beispiel fürs Andersmachen. Ein anderes ist der Bereich der Digitalisierung, will ich vielleicht mal herausgreifen. Und zwar, wir sind dabei, erste Verwaltungsdienstleistungen zu digitalisieren. So, das klingt jetzt relativ technisch. Was heißt das? Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man irgendwie auf einem Rathaus machen kann. Personalausweis beantragen oder eine Halle anmieten oder die Abfallentsorgung. Und da sind die Städte und Gemeinden in Deutschland ist insgesamt dabei, die Sachen eben auch auf der Homepage verfügbar zu haben. Und wir haben gesagt, das wollen wir auch nicht alleine machen als Verwaltung, sondern zusammen mit der Bürgerschaft. Und wir haben alle Dienstleistungen rund um das Thema Abfall, also die Bestellung von der Mülltonne oder wenn ich die Behältergröße von der Mülltonne ändern will, das sind jetzt natürlich nicht so super spannende Themen auf den ersten Blick, aber es ist ein ganz praktisches Thema, weil es für viele halt einfach wichtig ist, dass die Müllentsorgung gut organisiert ist. Und dann haben wir Bürgerinnen und Bürger eingeladen und zwar haben wir die zufällig ausgewählt aus dem Melderegister. Im Melderegister sind alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Teng aufgelistet, die haben wir zufällig gezogen und dann haben wir mit, 13, 14 Personen in dem Workshop diskutiert, wie würdet ihr aus Bürgersicht eigentlich diesen Prozess gestalten? Also von dem ersten Schritt, ich ziehe als Familie zu, ich brauche eine neue Mülltonne bis zur Auslieferung der Mülltonne. Und haben das dann in dem Workshop mit so kleinen Karten auf dem Boden gelegt und haben diesen Prozess dann verglichen mit dem, wie wir das heute als Verwaltung machen. Und dann geguckt, okay, hier gibt es Unterschiede, hier gibt es Dinge, die gleich sind, was können wir übernehmen, was können wir nicht übernehmen. Und haben als zweiten Aspekt dann mit den Bürgerinnen und Bürgern auch diskutiert, wie würdet ihr eigentlich die Formulare gestalten, sodass die einfach lesbar sind. Häufig ist es ja so, jeder, der mal so einen Verwaltungsantrag hatte, der ist ja jetzt nicht in der Sprache geschrieben, dass er super zugänglich ist. Und mit den Ergebnissen aus dem Workshop haben wir dann einen ersten digitalen Prototyp gebastelt und haben dann die Bürger wieder eingeladen, den durchzuklicken, zu gucken, funktioniert es so, sind da die Sachen drin, die ihr wollt und haben das Feedback eingearbeitet und jetzt ist es ein fertiger Prozess, den kann man auf der Homepage der Stadt Teng auch angucken, kann man sich durchklicken, jetzt kann man innerhalb, in 3-4 Minuten ist man durchklicken, kann man die Mülltonne bestellen. Vorher war das ein Papierformular und jetzt ist es ein digitaler Prozess und was mir da wichtig ist, da geht es eben nicht nur darum, dass die Sachen 1:1 in die digitale Welt übertragen werden, sondern dass man die auch nutzerfreundlicher macht. Das ist eigentlich der eigentliche Kern der Digitalisierung und auch des neuen Politikstils, dass man sagt, nicht nur die Sachen übertragen, sondern an dem ausrichten, was die Menschen und was die Bürgerinnen und Bürger auch wollen.
Ne? Denken Sie, das können Sie wirklich skalieren in Stuttgart?
Also im Bereich der Digitalisierung auf jeden Fall, also weil die Stadt Stuttgart hat natürlich noch mehr Verwaltungsdienstleistungen, die sie anbietet und will mal ein ganz konkretes Beispiel herausgreifen, was ein Thema in Stuttgart ist und zwar die Kfz-Zulassungsstelle, wo ich mein Auto eben anmelden kann. Da ist es so, dass man in den letzten Jahren da große Schwierigkeiten hatte, dass man teilweise irgendwie morgens um 5:30 sich anstehen musste, um ein Auto anzumelden. Ja. Und ich finde, das kann nicht sein. sondern ich muss das Ganze irgendwie zügig erledigen können, idealerweise auch von zu Hause aus. In anderen europäischen Ländern ist es möglich, dass ich mich abends um 11 auf dem Sofa an den Laptop setze und mein Auto an- oder ummelde. Und das, finde ich, muss auch der Anspruch einer Großstadt wie Stuttgart sein, dass wir diese Sachen digital haben. Deswegen, das lässt sich auf jeden Fall skalieren, da bin ich mir sicher. Zudem ist es so, das ist mehr so ein rechtlicher Aspekt, wir sind auch verpflichtet durch das Online-Zugangsgesetz, dass alle Städte und Gemeinden bis 2021 oder 2022 alle Verwaltungsdienstleistungen digitalisieren. Das wird wahrscheinlich so nicht ganz klappen, wie die Bundesregierung sich das vorstellt, aber wir müssen uns eben auf diesen Weg begeben, weil ich finde darauf von Bürgerinnen und Bürgern auch einen Anspruch, dass sich auch die Verwaltung auf der Höhe der Zeit bewegt.
Also bei mir war es tatsächlich mal so, wir wollten was auch, also es hieß, wir können das online machen. Dann haben wir das alles gemacht und dann hieß es, okay, wir schicken euch jetzt dann die Papierunterlagen zu.
Ja.
Und dann saßen wir da und dachten uns, wieso gebt ihr uns nicht gleich die Unterlagen und sagt, macht's online und schickt sie uns dann das zu. Das ist ja so umständlich. Und das trifft ja auch gar nicht den Nerv, den dieses digital eigentlich treffen will, dass man es einfach von zu Hause macht, dass man dann das direkt machen kann innerhalb von 10 Minuten. Ja? Und nicht dann wieder 2 Tage auf die ganzen Unterlagen warten muss.
Also vielerorts sieht die Digitalisierung in der Verwaltung leider so aus, dass man zwar irgendwie ein PDF-Formular auf der Homepage hat, was man runterladen kann, was ich dann aber einscannen muss. Und, genau. Und das bringt am Ende auch wenig, weil da muss die Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter muss dann das eingescannte Dokument nehmen und die Sachen auch wieder händisch übertragen. Sondern das Ziel ist, technisch gesprochen, dass man automatisierte Prozesse ohne Medienbrüche hat. Was heißt das? Also, dass ich nicht einen Bruch zum Beispiel von Papier zu elektronischer Verarbeitung habe, sondern dass es idealerweise alles elektronisch verarbeitet wird. Und ein anderes Beispiel, was es vielleicht ein bisschen greifbarer macht, ich muss aktuell bei der Verwaltung in Deutschland eigentlich immer meine Daten nochmal neu angeben, obwohl die häufig schon vorliegen. Also so die ganzen Stammdaten wie Adresse, wie Geburtsdatum. Wenn man irgendwie Online-Shopping macht, dann habe ich die Sachen einmal hinterlegt und dann muss ich das nicht nochmal neu machen. Nun ist es klar, dass es da strengere Datenschutzbestimmungen gibt, die man einhalten muss. Aber auch das haben andere Länder schon gelöst, so, dass ich einmal meine Daten hinterlege und dann, egal wo ich mich bewege in der Verwaltung, ob ich den Kita-Platz anmelde oder den Volkshochschulkurs, kann ich immer wieder auf die gleichen Daten zurückgreifen, ohne dass ich es nochmal neu ausfüllen muss. Weil das ist ja was, das nervt einen ja, wenn man dann immer wieder die gleichen Sachen ausfüllen muss.
Ja, das ist jetzt, was denken Sie denn drüber, dass ich glaube, viele Leute würden jetzt sagen, ja, die Verwaltungsmitarbeiter, die Beamten sind einfach nur zu faul. Da gibt es ja dieses große
Klischee.
Wie sagen wir das große ja. Klischee, genau, dass Beamten so faul seien. Wie haben Sie denn das in Tengen erlebt?
Also das ist wirklich ein Klischee und das sage ich nicht nur, weil ich Bürgermeister bin, sondern der öffentliche Dienst und gerade die Kommunalverwaltung in Baden-Württemberg in Deutschland ist unglaublich leistungsfähig und da sind super viele tolle engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also wenn ich an meine Rathaus in Tengen denke, also da stimmt es einfach nicht. Da ist niemand faul, ganz im Gegenteil, sondern das Schöne an der Kommunalverwaltung, an dem Job dort ist, dass man sehr nah an den Bürgerinnen und Bürgern arbeitet und dass man gerade in einem kleinen Rathaus auch mit einer unglaublich großen Bandbreite an Themen zu tun hat und sich da einarbeiten muss. Und deswegen, also mein Eindruck ist, dass es da ein sehr großes Engagement gibt und eine große Bereitschaft auch, eine Lösung für die Menschen zu arbeiten. Und ich bin mir sicher, dass das in Stuttgart auch der Fall ist. Was aber richtig ist, das teile ich. Es gibt ein Stück weit ein Imageproblem des öffentlichen Dienstes und der Kommunalverwaltung. Da hat man immer so ein bisschen den Eindruck, das ist eine relativ staubige Angelegenheit. Da geht es viel um Paragraphen und Akten. Das gehört auch mit dazu. Aber es ist deswegen ein hochspannender Job, also deswegen auch Bürgermeister, weil man halt konkret vor Ort gestalten kann, in der eigenen Umgebung, am eigenen Lebensort. Und das ist der Grund, warum viele auch in die Kommunalverwaltung oder warum das vielen in der Kommunalverwaltung auch Spaß macht, weil sie irgendwie am eigenen Lebensort wirken können. Also wenn ihr zum Beispiel daran denkt, wenn jetzt jemand für den Bereich Bauen verantwortlich ist in der Stadt, dann kann er daran mitarbeiten, wie die Stadt aussieht. Also wenn eine neue Kindertagesstätte gebaut wird oder ein Fußballplatz oder eine Straße saniert. Das sind ja irgendwie ganz greifbare Dinge, was ja irgendwie auch Spaß macht, wenn man dann sagt, ich habe da irgendwie mitgearbeitet, wie meine Heimatgemeinde aussieht.
Ja, man beeinflusst halt einfach alles
ja.
direkt. Ne?
Ja.
Also Bürgermeister ist ja jetzt auch nicht der höchste Posten, mit dem Sie schon zu tun hatten. Sie waren ja auch schon mit Per Steinbrück im Büro.
Ja.
Und waren ja dort Redenschreiber für Per Steinbrück. Was haben Sie da so mitgenommen und was haben Sie da gelernt von Per Steinbrück?
Nicht öffentlich über Weinpreise zu sprechen. Nein, im Ernst, es war eine super Zeit. Es hat großen Spaß gemacht im Bundestagsbüro. Also in der Tat ist so der eine Fokus das Redenschreiben gewesen und der andere die ganze inhaltliche Vorbereitung, also für die Ausschüsse. Per Steinbrück ist damals im Auswärtigen Ausschuss gewesen. Und ich habe von ihm viel gelernt, was so die Herangehensweise an Politik betrifft. Also zum Beispiel, er hat einen sehr analytischen Blick, dass man sich erstmal anschaut, wie ist die Ausgangssituation, dass man die Fakten zusammenstellt, dass man analysiert, welche Optionen es gibt. Dann aber sicherlich auch, dass in der Politik wichtig ist, die Sachen auch prägnant und pointiert auszudrücken, dass man manchmal auch zuspitzen muss. Das sind jetzt zwei Dinge, wo ich auf jeden Fall sagen würde, ja, dass ich die da mitgenommen habe. Es gibt noch einiges mehr, war auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Zeit.
Ja, von der Herangehensweise haben wir da auch noch was sehr Interessantes gefunden. Und zwar hat der Per Steinbrück 2013 im September, ich weiß nicht, ob Sie da schon gearbeitet haben, Sie haben ja von 2013 bis 2015 dort gearbeitet.
Ja.
Im September hat er diese legendäre Mittelfingeraktion. Ja. Wir haben das hier nochmal ausgedruckt hier.
Sehr schön geworden.
Dieses tolle Bild.
Ja.
Und
da wollten wir fragen, wie ist es denn dazu gekommen? Was war da wirklich?
Also da bin ich total unschuldig und habe nichts damit zu tun. Also ich war im 2013er Wahlkampf, war ich Praktikant im Willy Brandt-Haus, aber die Entstehungsgeschichte dessen kenne ich nicht, weil man als Praktikant natürlich in die Sachen da auch nicht eingebunden war. Also deswegen habe ich das auch nur als Beobachter mitverfolgt in dem Wahlkampf.
Ja, da können wir jetzt mal ein bisschen die Kurve kriegen zu Ihrer Bewerbung überhaupt.
Ja.
Und zwar fanden wir diesen Mittelfinger so ein bisschen symbolisch gegen, also nicht ganz, aber deutet so ein bisschen an in Richtung der Landes-SPD hier. Und zwar zweifelt ja tatsächlich niemand oder sehr, sehr wenige in der Landes-SPD an ihren Fähigkeiten und doch haben sie sich nicht am offiziellen Bewerbungsprozess beteiligt für die Kandidatur. Wie, und danach ist es ja komplett eskaliert, sage ich jetzt mal so. Wie kam es dazu?
Also bevor überhaupt ein Auswahlverfahren definiert war, bevor ich überhaupt die Gelegenheit hatte, mich beim Kreisverband Stuttgart persönlich vorzustellen, hat der Kreisverstand in Stuttgart einen ablehnenden Beschluss zu meiner Bewerbung gefasst. Und das ist für mich eigentlich der zentrale Punkt. Also wenn man schon bevor Auswahlprozesse definiert sind, sagt, man möchte eine Bewerbung nicht, ist es total untypisch. Und dann auch keine Grundlage, auf der man irgendwie noch eine faire Auswahl machen kann. Ich habe vorgeschlagen, dass es Optionen gibt oder dass es Varianten gibt unter Beteiligung der Mitglieder. Wir haben das auf Bundesebene in der SPD gesehen. Das ist abgelehnt worden. Und dann bin ich eben zu dem Ergebnis gekommen, dass ich mich in diesem Prozess, der definiert war, nicht stellen möchte beziehungsweise nicht teilnehmen möchte, weil er einfach nicht fair ist, also eine Vorfestlegung hatte.
Nicht fair, sehen Sie ja jetzt momentan das auch so, ist wie jetzt generell mit Ihnen umgegangen wird in der SPD. Ich meine, Ihnen wurden jetzt für drei Monate ja die Mitgliedsrechte entzogen. Was genau umfassen diese Mitgliedsrechte und sind davon Ihre Posten beeinflusst oder wie sieht das aus?
Genau, das ist der letzte Punkt, also dass ich aktuell, also ich bin stellvertretender Kreisvorsitzender der SPD im Landkreis Konstanz und bin Mitglied des Landesvorstandes und diese Ämter ruhen jetzt. Und ich könnte mich jetzt auch nicht für weitere Ämter innerhalb der SPD momentan bewerben, ich kann auch nicht Delegierter zu Parteitagen sein, die Dinge ruhen, also alle aktiven Rechte aus der Mitgliedschaft. Also man muss weiter die Beiträge bezahlen, das bleibt, aber man kann keine Ämter mehr bekleiden.
Okay. Ja, das ist ja tatsächlich ziemlich kacke, sag ich mal so.
Ja, es gibt ja, die SPD hat es ja, sagen wir mal so, komplett eskaliert. Also jetzt mit dem, ein Parteiausschlussverfahren ist ja gerade in der Mache praktisch. Das ist ja schon ein sehr großer Schritt von der SPD, sowas zu machen und auch wahrscheinlich relativ öffentlich wirksam. Was denken Sie denn, können Sie sich praktisch mit der SPD wieder anfreunden in der nächsten Zeit?
Also ich will das nochmal vielleicht insofern klarstellen. Also ich persönlich habe da gar kein Problem und gar keine größere Distanz. Also ich habe sehr guten Kontakt zu sehr vielen Mitgliedern in der SPD. Da gibt es unglaublich engagierte Genossinnen und Genossen, die eine ganz tolle politische Arbeit leisten. Also ich denke an Landkreis Konstanz, wo ich wirklich mit vielen zu tun habe und teilweise auch persönlich befreundet bin. Also insofern gibt es da von meiner Seite gar keine Schwierigkeiten mit. Es ist richtig, es gibt aktuell ein laufendes Parteiordnungsverfahren. Aber zu dem laufenden Verfahren, so wie das insgesamt bei solchen Verfahren ist, dazu kann ich mich nicht äußern. Da gibt es auch keine Zwischenstände, sondern das muss man jetzt abwarten, wie das Ganze auch ausgeht.
Ja. Es ist natürlich aber trotzdem auch gerade für die SPD immer wieder problematisch, dass jetzt so eine Aufruhr wieder vor der eigentlichen Wahl ist. Also das sendet ja wieder dieses typische Signal von der SPD aus, dass sie wieder mit sich selber beschäftigt ist. Genauso wie es auch bei den bei der Wahl für den Bundesvorsitzenden oder Bundesvorstand war. Und da kam auch auf, sie beschäftigen sich nur mit sich selber und gerade nicht mit den anderen richtig wichtigen Problemen. Also was denken Sie das auch so oder was sagen Sie dazu? Also dass die SPD mal wieder mit sich selber beschäftigt ist.
Also es ist sicherlich keine falsche Beobachtung, dass die SPD eine gewisse Neigung hat, sich auch mit sich selbst zu beschäftigen. Das rührt wahrscheinlich auch daher, weil die SPD eine Programmpartei ist, wo Inhalte einfach unglaublich wichtig sind. Deswegen diskutiert man viel. Und daher rührt, glaube ich, auch der Eindruck in der Öffentlichkeit, dass man manchmal das Gefühl hat, dass es vielleicht ein Tick zu viel nach innen gerichtet ist. Aber das Schöne jetzt hier in dem konkreten Stuttgarter Fall ist, dass es eine Oberbürgermeisterwahl ist. Und da geht es um die Personen, die mit ihren Ideen und Vorstellungen antreten. Und die Parteien spielen da ja nur eine untergeordnete Rolle. Also beispielsweise auf dem Wahlzettel stehen ja auch nur die Bewerberinnen und Bewerber und da steht dann nicht in Klammern SPD, CDU, Bündnis 90, die Grünen oder so, sondern es sind die Menschen, die antreten und Unterstützung haben.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass Sie eine realistische Chance haben, da auch wirklich persönlich aufzutreten, eben ohne jetzt die Unterstützung von der SPD?
Auf jeden Fall, weil es von der Logik und von der Struktur von Bürgermeisterwahlen in Baden-Württemberg einfach so ist, dass die Person sehr stark im Vordergrund steht. Und man kann das auch ein bisschen mit Zahlen untermauern. Das Statistische Amt der Stadt Stuttgart macht regelmäßig Berichte nach jeder großen Wahl, nach der Landtags- und Bundestagswahl, natürlich aber auch nach den Oberbürgermeisterwahlen. Und da gibt es einen Bericht über die Oberbürgermeisterwahl 2012. Und da wird ganz konkret auch abgefragt, wonach haben Sie Ihre Wahlentscheidung getroffen? Was war da wichtiger, die Parteizugehörigkeit oder die Personen des Bewerbers oder der Bewerberin? Und 2012 haben selbst im zweiten Wahlgang, ich glaube, noch 70% oder 80% angegeben, dass die Person des Bewerbers entscheidend war. Und ich finde, das ist auch einleuchtend, weil man muss später im Amt auch unabhängig von Parteiinteressen oder unabhängig von anderen Interessen agieren zum Wohle der Stadt. Und deswegen ist es was Bürgerinnen und Bürger auch sehr hoch gewichten.
Ja, ich meine, die SPD hat ja bei der letzten Kommunalwahl hier nur 11,6% erreicht. Das ist ja tatsächlich ziemlich wenig. Da haben Sie jetzt natürlich als unabhängiger Kandidat natürlich auch nicht direkt die Assoziationen mit der SPD. Und die Leute sagen nicht, ja, wen suchst du nur 10%? Sondern da wird ja tatsächlich jeder Teilnehmer für sich selber bewertet. Und sehen Sie da so auch einen großen Vorteil von sich? Oder wo sind Sie so Ihre Stärken, warum die Leute Sie wählen sollen?
Also mein Angebot in diesem Wahlkampf ist, ich würde es mal mit drei Sachen zusammenfassen. Und zwar erstens geht es mir darum, Stadt neu zu denken. Das ist das Leitmotiv meiner Kampagne. Und zwar, ich finde, die Stadt Stuttgart hat wie kaum eine andere Stadt die Chancen des 20. Jahrhunderts zum Vorteil ihrer Bürgerinnen und Bürger genutzt. Und jetzt geht es darum, das Zusammenleben in Stuttgart so zu organisieren, dass die Stadt auch die Chancen des 21. Jahrhunderts nutzt. Und das kann aus meiner Sicht nur gelingen, wenn wir die Kommunalpolitik auf die Höhe der Zeit bringen. Das heißt, wenn wir Sachen auch neu denken, wenn wir mehr Offenheit in der Kommunalpolitik haben und wenn wir auch noch stärker auf Innovation setzen. Das Zweite ist, ich finde, es braucht ein positives Zukunftsbild, dass wir nicht nur Probleme beschreiben, was alles nicht funktioniert. Da gibt es genug Dinge, unbenommen, also von Feinstaub bis zum Abstieg des VfBs.
Hoffentlich ja bald wieder aufsteigen.
Genau, hoffentlich, also es sieht jetzt nicht schlecht aus. in der Stadt sind so viele Potenziale vorhanden, in der Wissenschaft vom Fraunhofer-Institut bis zu den Universitäten und Hochschulen. Wir haben eine unglaublich gut aufgestellte Kultur. Wir sind jetzt hier im Theaterhaus, wo die freie Szene auch sehr aktiv ist. Hier wird es einen Erweiterungsbau geben beim Theaterhaus in den nächsten Jahren. Wir haben einen unglaublich starken Wirtschaftsstandort. Und aus meiner Sicht geht es darum, diese Potenziale miteinander zu verbinden und zu heben. Und dass es ein positives Zukunftsbild gibt, hinter dem sich die Stadt, hinter dem sich die Bürgerinnen und Bürger versammeln, und mit dem man dann die Übergänge gestalten kann, vor denen wir heute stehen. Also zum Beispiel von einer reinen Automobilstadt hin zu einer Stadt der nachhaltigen Mobilität oder von einer der teuersten deutschen Großstädte bei den Wohnungen hin zu einer Stadt, bei der bezahlbarer Wohnraum zum Selbstverständnis gehört. Und der dritte Punkt ist, in einigen Bereichen geht es aus meiner Sicht darum, ich würde es mal etwas salopp formulieren, einfach zu machen. Und zwar, es gibt so eine Reihe von, ja, manchmal kleinen oder mittleren, sehr augenfälligen Problemen, die man einfach angehen muss. Das ist zum Beispiel die Bahnhofsvorhalle, wenn man beim Hauptbahnhof ankommt, das ist inzwischen komplett leer und es ist nicht unbedingt schön. Oder die Kfz-Zulassungsstelle, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass man da sehr lange anstehen musste. Das sind einfach Dinge, da braucht es keine großen Strategiepapiere, da muss man auch keine großen Konzepte machen, sondern da geht es darum, die einfach anzupacken, die Probleme ernst zu nehmen und anzupacken. Das sind die drei Dinge, für die ich in dem Wahlkampf stehen will. Und ich bin mir sicher, dass es insgesamt bei Wahlen darum geht, was bringt ein Kandidat und eine Kandidatin eigentlich mit für die Herausforderung? Kann man glaubwürdig und überzeugend darlegen, dass man die Dinge umsetzen kann? Und ich habe in Teng an unterschiedlichen Stellen zeigen können, dass ich mit neuen und anderen Herangehensweisen Kommunalpolitik gestalten kann. Wir haben vorhin über die Beispiele gesprochen, Windkraft, Digitalisierung. Und dass das auch in der Stadt Stuttgart gelingen kann, zusammen mit dem Gemeinderat, den Bürgerinnen und Bürgern und den ganzen weiteren Akteuren, die es in der Stadt gibt.
Um dann nochmal ein bisschen konkreter zu werden, wir jetzt als Jugend haben das Problem, und da sind jetzt auch ein paar Artikel drüber rausgekommen, wir haben in Stuttgart praktisch ein Clubsterben.
Ja.
Also unser Nachtleben praktisch wird von höheren Mieten und allem, es ist immer schwerer wirklich,
ja,
vor allem kleinere, auch ein bisschen alternativere Clubs, dass sie sich halten. Und jetzt mit Corona ist es sehr, sehr schwer. Wir sehen zum Beispiel jetzt die Schräglage, musste Insolvenz anmelden, so wie ich weiß.
Ja.
Und den anderen Clubs und den Bars geht es gerade auch gar nicht gut.
Das sind ja nicht nur Clubs, Bars und so weiter. Das sind ja tatsächlich auch Kinos, zum Beispiel der Uferpalast.
Ja.
Also auch eines der größten Kinos hier in Stuttgart,
ja,
musste jetzt auch Corona-Insolvenz anmelden. Genau.
Das ist ein sehr großes, Problem und auch ein absolut wichtiges Thema für die Stadt, weil das, was eine Stadt ausmacht und das, was auch Stuttgart ausmacht, das ist ja nicht einfach irgendwie eine Aneinanderreihung von Häusern und Gebäuden, sondern das, was irgendwie zwischen der Stadt passiert. Also die Zufallsbegegnungen, kulturelle Veranstaltungen, die Clubs, aber natürlich auch Kinos, das ist das, was eine Stadt lebenswert macht, warum man sich irgendwie auch gern aufhält. Und durch Corona sind natürlich Prozesse, die es vorher schon gab, nochmal richtig beschleunigt worden. Also in der ganzen Clubszene ist es besonders massiv, weil die ja aktuell immer noch nicht öffnen können. Und so wie das aussieht, wird es auch bis Ende des Jahres sehr schwierig werden. Es gibt von Seiten der Stadt Stuttgart ein Programm, was man aufgelegt hat, um die kulturelle Infrastruktur zu sichern. Also dass es dort auch Zuschüsse gibt. Es gibt auch vom Bund ein Hilfsprogramm. Aber das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Da wird man noch mehr auch an finanziellen Mitteln brauchen, glaube ich. Und vor allen Dingen, selbst wenn es dann wieder öffnet, ist es nicht sofort so, dass alles wiederkommt. Wir sehen es in der Gastronomie aktuell. Wenn ich mit Gastronomen spreche aktuell, dann sagen die mir, dass sie ja so etwa eine Reduzierung des Umsatzes um ein Drittel haben. Und das wird in den Clubs wahrscheinlich auch so sein, weil jetzt noch nicht jeder sofort wieder dann vielleicht tanzen gehen möchte oder in die Bar, weil man einfach noch das einfach sehr stark verinnerlicht hat, Abstand zu halten. Ich habe deshalb vorgeschlagen, ich habe ein größeres Papier gemacht unter der Überschrift Neustart, wo insgesamt Ideen zusammengestellt sind, was man in der Corona-Krise, nach der Corona-Krise machen kann. Und dort gibt es auch einen Vorschlag unter der Überschrift Pakt für eine lebendige Innenstadt und Stadtteilzentren. Und das ist der Kerngedanke, dass man sowohl in der City, aber auch in den Stadtteilzentren, also es sind ja nicht nur die 5 Innenstadtbezirke, sondern auch drumherum, schaut, dass man einfach lebenswerte Orte hat. Das ist tagsüber der Einzelhandel, inhabergeführte Geschäfte, aber natürlich Cafés, wo man irgendwie draußen sitzen kann. Und abends, klar, sind es auch Bars und Clubs. Und ich habe ja vorhin erzählt, ich bin in Stuttgart aufgewachsen, bin auch regelmäßig in Stuttgart unterwegs gewesen. Und ja, deswegen ist mir das persönlich auch ein Anliegen, diese Struktur und dieses Angebot zu erhalten und auch auszubauen.
Was ist denn da Ihr Lieblingslokal, wenn man es so nennen kann?
Mein Lieblingslokal, also früher, das hat sich tatsächlich in unterschiedlichen Phasen entwickelt. Also so mit 15, 16 waren wir sehr häufig in der Sichtbar. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ja. Doch, ich glaube, es gibt es noch.
Ich denke, es gibt es noch.
Ich glaube, das ist von der Evangelischen Kirche, glaube ich, mitorganisiert. Also das ist in der Nähe vom Rote Bühlplatz.
Ja, doch, ich glaube, es ist mittlerweile, glaube ich, ein Café.
Ja, oder ein Café, genau. Also da waren wir häufig in der Sichtbar. Und dann später, klar, war man schon auf der Theo auch unterwegs. Also Tonstudio, Mumi. Aber natürlich auch mal im Schocken oder 1210. Das waren irgendwie so typische Orte. Und heute, ja, also meine ganz wilden Jahre sind da auch vorbei inzwischen. Deswegen ist es jetzt eigentlich mehr essen gehen, aber dann auch gerne in Bars. Also ich gehe gerne ins Tati zum Beispiel, am Rathaus oder beziehungsweise hinterm Rathaus ist es, wenn ihr es kennt.
Ich bin mal dran vorbeigelaufen, glaube ich.
Ja, nee, lohnt sich auf jeden Fall. Das finde ich ein sehr cooler Laden. Ja, und sonst, also es gibt ja nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Stadtbezirken gibt es viel. Also wir waren früher, also irgendwie Fußball schauen im Ackermanns im Westen zum Beispiel, das haben wir auch gern gemacht.
Mhm. Ja, also Sie haben ja auch gesagt, eben um diesen kleinen Unternehmen zu helfen, wollen Sie auch Klimakredite ausschütten. Wie genau müssen wir uns das vorstellen mit den Klimakrediten? Kauft man sich ein Elektroauto und muss das dann nur noch zur Hälfte zurückzahlen oder wie sieht es aus?
Ja, das trifft es eigentlich fast im Kern. Und zwar die Idee ist, also des gesamten Neustartpapiers eine doppelte Krisenstrategie zu fahren. Das heißt, auf der einen Seite kurzfristig zu helfen, also diejenigen, die jetzt am stärksten unter der Corona-Krise leiden, wie Gastronomen zum Beispiel, auf der anderen Seite aber die langfristigen Ziele der Stadt nicht aus dem Blick zu verlieren, wie zum Beispiel die Eindämmung des Klimawandels. Und der Klimakredit funktioniert so, dass ich mir dann von der Bank, der Vorschlag ist es, über die LBW zu organisieren, an der die Stadt beteiligt ist, Geld leihen kann. Und ich muss dann aber nicht den gesamten Kredit in Geld zurückzahlen, sondern kann einen Teil quasi tilgen durch dauerhafte CO2-Einsparung. Das heißt, am Anfang, wenn ich den Kredit aufnehme, wird eine CO2-Bilanz erstellt, wie viel ich als Unternehmen an CO2 verbrauche, durch meine Produktionsprozesse, aber auch durch Mobilität. Also die Mitarbeiter müssen ja zur Arbeitsstelle irgendwie anreisen. Vielleicht habe ich einen Lieferdienst und fahre dann mit Fahrzeugen in der Stadt rum. Und dann vergleiche ich das nach 3 oder 4 Jahren, wenn der Kredit zurückgezahlt wird und schaue, wie ist dann die CO2-Bilanz. Das heißt, wenn ich in der Zwischenzeit zum Beispiel geguckt habe, dass meine Mitarbeiter, die alle mit dem Auto kamen, jetzt ein Jobticket haben
und
auf die Bahn umgestiegen sind, dann habe ich eine geringe CO2-Bilanz und dann muss ich nicht alles in Geld zurückzahlen. Das ist die Idee, das so miteinander zu verknüpfen. Und das ist einer der Vorschläge aus meiner Sicht, der auch jenseits von Corona noch gut funktionieren kann oder Bewandtnis hat, weil das Thema einfach nicht weggeht, sondern wir müssen irgendwie gucken, dass wir unsere Gesellschaft, dass wir die Stadt Stuttgart auch so organisieren, dass wir die Ziele, auf die man sich in Paris vereinbart hat, einhalten können.
Man sieht ja jetzt auch zum Teil wegen Corona, sagen wir mal so, der öffentliche Nahverkehr in Stuttgart ist, würde ich so sagen, ausbaufähig.
Ja, vor allem nachts.
Ja.
Das ist, finde ich, das größte Thema. Ich weiß nicht, wir sind früher immer mit dem Nachtbus gefahren.
Ja,
das ist zwar irgendwie auch, also ich finde, das war eigentlich immer eine witzige Sache, weil die Nachtbuslinien fahren ja, also klappern ja wirklich ganz, ganz viele Stellen ab. Und man hat ja dann irgendwie im Nachtbus auch immer nochmal Leute getroffen, mit denen man vielleicht irgendwie gar nicht unterwegs war. Wir Freunde, die irgendwo anders unterwegs waren. Das war insofern schon unterhaltsam. Aber es stimmt, dass gerade nachts, finde ich, ist ein großes Thema, wo wir auch gucken müssen, dass wir das Angebot ausbauen.
Mhm. Ja. Insgesamt, das heißt dann zum Beispiel auch S-Bahnen zum Beispiel fahren lassen durch die Nacht, ein bisschen mehr U-Bahn-Verkehr.
Also das muss man sich im Detail anschauen, wie man das am besten organisiert. Aber ich bin absolut der Meinung, dass wir den Nachtverkehr in Stuttgart ausbauen müssen. Und dann muss man auch mit den Expertinnen und Experten, also unter anderem der SSB, aber natürlich auch die S-Bahn, was von der Region Stuttgart organisiert wird, diskutieren, was da die beste Variante ist. Ich meine, klar, nachts fahren nicht so viele Personen, deswegen kannst du auch andere Angebote geben. Das muss nicht immer die liniengebundene Variante sein, sondern es gibt inzwischen auch SSB Flex, Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das, ist,
ja, das sind diese Uber-mäßig.
Ja, genau, das ist ein bisschen wie Uber, genau. Auch solche bedarfsorientierten Angebote, so heißt es dann technisch, können eine Lösung nachts sein. Aber es ist, glaube ich, einfach wichtig in einer Großstadt mit über 600.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, dass man auch einen ordentlichen Nachtverkehr hat, weil auch das, wir haben ja vorhin über Clubkultur gesprochen und die Clubszene, das gehört einfach zum städtischen Leben mit dazu. Das hört halt nicht abends um 12 auf, sondern es geht da weiter und das wollen wir ja auch, dass es in der Stadt so ist, dass man dieses urbane Lebensgefühl hat.
Also, wo wir gerade so bei der Nachtszene sind, wo man ja auch viele Leute kennenlernt, da haben Sie geschrieben in Ihrer Kampagne, auch bei diesem Neustart, dass Sie die Einsamkeit in der Stadt bekämpfen wollen.
Ja.
Wie genau stellen Sie sich das vor? Was wollen Sie da? Also ist es dann wie so ein Tinder für Leute, die andere kennen wollen, aber nur auf freundschaftlicher Basis zum Feiern? Oder wie soll man sich das vorstellen?
Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Geschäftsidee. Quasi so eine Art Club-Tinder. Ich suche noch jemanden, der mit mir clubben geht. Es geht ein bisschen in eine andere Richtung. Also der Ausgangspunkt ist, schon vor Corona fühlen sich sehr viele Menschen einsam. Also wir wissen aus Befragungen, dass es etwa 25% in Deutschland sind und das gilt vor allen Dingen für Großstädte wie Stuttgart. Und das ist eben nicht nur ein Gefühlszustand, sondern hat ganz konkrete gesundheitliche Folgen, also zum Beispiel erhöhtes das Schlaganfallrisiko, aber auch Depressionen. Und deswegen ist notwendig, da was zu tun. Also mein Vorschlag ist erst, dass wir eine städtische Strategie machen und gucken, was sind Instrumente, wo wir ansetzen können. Dass wir dann die Akteure zusammenbringen, die in dem Bereich schon aktiv sind. Die Kirchen machen zum Beispiel schon viel. Das ist dann meist mehr auf einzelne Altersgruppen fokussiert, also zum Beispiel Seniorennachmittag oder ähnliches. Auch das sind ja Wege zur Bekämpfung von Einsamkeit. Die ist natürlich nicht für jede Altersgruppe. Ja. Und das Dritte, dass wir eine Person in der Stadtverwaltung haben, eine Einsamkeitsbeauftragte oder einen Einsamkeitsbeauftragten, der sich um dieses Thema kümmert. Und da kann es dann auch um so kreative Ansätze gehen, also in der Tat. Also die Stadt muss ja nicht alles selbst machen, im Gegenteil, sondern sie führt die Akteure zusammen und guckt dann, was sind denn kluge Ideen, um das zu lösen. Und in der Tat, das spricht ja ein sehr relevantes Problem an. Wir haben Jahr für Jahr ziehen 50.000 Menschen nach Stuttgart zu. Mhm. Und über die Hälfte dieser 50.000 Menschen sind unter 30 oder 35, die auch erstmal niemand kennen. Also klar, wenn man an der Hochschule, an der Uni ist, also dann geht es ein bisschen schneller, aber es gibt ja auch Leute, die irgendwie beruflich zuziehen. Und auch da muss man irgendwie Wege haben, um Anschluss zu finden. Und in der Tat ist es wichtig, gerade in diesem Bereich darüber nachzudenken, wie finden wir Orte, wo die zusammenkommen können oder sich vernetzen. Und da könnte man dann auch sowas wie Tinder zum Clubben einbringen.
Dann sitzt da meine eine Einsamkeitsbeauftragte.
Und ich sehr einsam.
Ja, Sie haben aber auch eine Idee gehabt mit diesen Ankerinstitutionen.
Ja.
Diese Ankerinstitutionen sollen dann ja diese lokalen Unternehmen unterstützen, denen die Aufträge geben, anstatt irgendeinem Unternehmen in Osteuropa oder so, sage ich jetzt mal beispielsweise. Was sind denn genau diese Ankerinstitutionen?
Ja.
Was wollen Sie damit wirklich beeinflussen und erreichen?
Das ist zugegebenermaßen ein sehr technischer Begriff, diese Ankerinstitutionen. Der Grundgedanke, du hast es richtig beschrieben, es geht darum, dass ein größerer Teil der Aufträge in der Stadt Stuttgart und in der Region vergeben wird. Ich versuche es mal ein bisschen plastischer zu beschreiben. Und zwar die Idee ist, dass die Stadt einfach unterschiedliche Organisationen versammelt. Das können die Hochschulen sein, aber das kann auch zum Beispiel, so wie das Theaterhaus hier, was ja auch eine ganze Reihe von Aufträgen vergibt, um das Gebäude in Stand zu halten, um es zu reinigen, um Catering zu machen und ähnliches. Und mit diesen Organisationen sich zusammensetzt und dann mal schaut, wie werden heute die Aufträge vergeben, also wo fließt das Geld hin. Und in dieser Bestandsaufnahme wird man dann sehen, dass es da wahrscheinlich noch Potenzial gibt, um auch mehr vor Ort zu vergeben. Und im zweiten Schritt verpflichten sich die Organisationen dann inklusive der Stadt, dass man einen größeren Teil der Aufträge vor Ort vergibt. Und die Stadt leistet da Unterstützung, indem sie eine Datenbank erstellt, in dem lokale Anbieter versammelt sind und dann können die Institutionen darauf zurückgreifen und können dann gucken, okay, ich suche jemand für ein Catering und da gibt es jetzt in Stuttgart Süd diese 15 Betriebe und dann kann ich die anschreiben oder auf die zugehen. Das hat ein Beispiel, an dem das orientiert ist, das ist die britische Stadt Preston. Die ist etwas kleiner als Stuttgart, aber es ist kein Dorf, sondern es sind, glaube ich, 170.000, 180.000 Einwohner, in der erweiterten Region doch nochmal deutlich mehr. Und die haben da innerhalb von 3 oder 4 Jahren gezeigt, dass das einen ganz signifikanten Effekt auf die lokale Wirtschaft hat. Also die haben den gleichen Weg beschritten und haben das Volumen an Aufträgen, was dann in der Stadt Preston geblieben ist, knapp verdreifacht innerhalb von 3 oder 4 Jahren. Und das ist schon eine Menge. Mhm. Und wenn man einfach mal durchgeht, wie viele große Organisationen es in Stuttgart gibt, die sowas machen könnten, dann ist es schon viel Geld, was man auch stärker hier vor Ort investieren kann. Warum ist es so wichtig, vor Ort zu investieren? Weil die lokalen Unternehmen hier schaffen die Arbeitsplätze hier vor Ort. Wenn ich die lokale Wirtschaft stärke, dann habe ich weniger Transportwege, weil ich nicht so weit hin und her fahren muss. Das ist auch wieder gut für den Klimawandel. Örtliche Unternehmen sind häufig auch sehr stark in den Bezirken engagiert. Die machen mal eine Spende für einen Fußballverein oder Ähnliches. Und das hat einfach eine unglaublich positive Wirkung für die gesamte Stadt. Und deswegen glaube ich, kann die Corona-Krise schon ein Impuls sein, stärker darüber nachzudenken, wie wir Wirtschaftskreisläufe auch regionaler oder lokaler denken. Und das ist ein Vorschlag, um in diese Richtung zu gehen. Vielleicht noch ein Satz dazu, warum Ankerinstitution, also woher dieser Begriff kommt. Also gerade also ein Beispiel der Universität oder auch des Theaterhauses kann man das ganz gut erklären. Anker deshalb, weil die eigentlich nicht verschoben werden können, sondern die sind festgebunden an die Stadt. Mhm. Unternehmen oder gerade größere Unternehmen verlagern manchmal auch ihre Standorte und gehen dann irgendwo anders hin, wenn dort die Produktionsbedingungen besser sind oder wenn man dort günstiger produzieren kann, genau. Und das ist aber bei Universitäten zum Beispiel nicht der Fall. Also das passiert eher selten und auch Kulturinstitutionen wie das Theaterhaus sind eigentlich fest verankert an einem
in der jeweiligen Stadt.
Genau.
Okay. Mhm. Um jetzt nochmal auch auf das Umweltthema einzugehen. Das ist ja praktisch jetzt Umwelt und auch das gerade wird ja auf jeden Fall in sehr, sehr großem Maß die Autoindustrie jetzt hier in Stuttgart betreffen. Und was wir uns jetzt als junge Leute denken, ist, dass ja schon, sagen wir mal so, der Bürgermeister und alle anderen da irgendwie zumindest in Teilen mit verstrickt sind. Also wir haben das Gefühl, dass der Lobbyismus da schon zumindest da immer mal wieder um die Ecke kommt praktisch. Und das würde ja beides diese Autoindustrie einschränken.
Also das finde ich interessante Beobachtung. Woran würdet ihr das denn festmachen, diese Verstrickung, also dieser Eindruck?
Also wir haben das Gefühl, dass der Autoindustrie eben sehr, sehr viel, dass die sehr, sehr viel machen können, dass sie machen lassen werden praktisch. Und jetzt zum Beispiel der Diesel. Sagen wir jetzt mal, wir fahren jetzt alle immer mehr SUVs gerade. Und die verbrauchen mehr, die ballern mehr raus, unsere Innenstadt. Also wirklich, wenn ich da morgens mit dem Fahrrad über den Praxer fahre, ich habe das Gefühl, dass ich wahrscheinlich lieber Bahn fahren sollte, weil es wahrscheinlich gesünder ist.
Generell Fahrradfahren gleicht ja immer einem Selbstmordkommando hier in Stuttgart.
Ja. Ja.
Können Sie vielleicht auch noch drauf eingehen, auf die Fahrradwege und
das
Fahrradnetz?
Ja. Ja. Aber was ich meine ist eben, dass Sie ja damit der Autoindustrie vielleicht sogar ein kleines Dorn im Auge sind, wenn sie da versuchen, die in gewisser Weise zu beeinflussen.
Ich würde mal so rum beginnen. Und zwar die Automobilindustrie ist für die Stadt Stuttgart und für die Region natürlich von sehr großer Bedeutung. Wir haben etwa 210.000 Beschäftigte in der Automobilindustrie, also jetzt nicht nur die eigentlichen Autokonzerne, sondern auch Zulieferer, Händler, also sind etwas über 210.000 Personen. Und das ist natürlich deswegen erstmal ein wichtiger Faktor. Aber es muss aus meiner Sicht schon darum gehen, die Automobilindustrie auch positiv zu begleiten auf dem Weg zu mehr nachhaltiger Mobilität. Und da finde ich auch, dass die Stadt eine aktive Rolle hat. Also erstens natürlich dadurch, wie sie den Verkehr gestaltet und wie sie die Stadt aufstellt, aber dass sie auch in Dialog tritt mit der Industrie und darüber nachdenkt, wie können wir denn auf der einen Seite die wirtschaftliche Substanz sichern und andererseits trotzdem zu nachhaltiger Mobilität kommen. Und da muss die Stadt eine klare Position haben. Und ich glaube, dass es nicht notwendigerweise im Konflikt oder im Gegensatz sein muss, sondern dass auch viele in der Automobilindustrie inzwischen verstanden haben, dass es auch andere Formen der Fortbewegung und andere Formen der Motorisierung bzw. Antriebstechniken braucht. Es ist richtig, dass es noch ein gewisser Weg ist, aber wir sollten schauen, dass wir diese Transformation, wie das immer genannt wird, zusammen mit der Automobilindustrie machen, weil darauf auch der gesamte Wohlstand der Region gründet, also dass es nicht ein Gegeneinander ist. Also ich glaube, das hilft am Ende weder der Stadt noch der Automobilindustrie, sondern das in Partnerschaft zu machen. Also ich finde, Stuttgart mit seiner Geschichte und mit diesem starken industriellen Kern könnte doch eigentlich der Ort sein, an dem auch irgendwie die Mobilität des 21. Jahrhunderts irgendwie neu erfunden wird. Also ich finde, das könnte so der Anspruch sein, dass man sagt, wir haben ja hier alles vor Ort, wir haben die Betriebe, wir haben die Zulieferer, wir haben die wissenschaftlichen Einrichtungen, und darüber nachzudenken, wie bewegen wir uns eigentlich im 21. Jahrhundert fort. Und da glaube ich schon, dass das Auto weiter eine Rolle spielt, auf jeden Fall. Also man wird nicht alles mit dem ÖPNV und mit dem Fahrrad und zu Fuß machen können. Vieles auf jeden Fall, aber die Transport von großen Lasten zum Beispiel. Aber manchmal ist man vielleicht irgendwie auch bewegungseingeschränkt und braucht ein Auto und so weiter. Also aber ich finde, das muss der Anspruch sein, dass das eben auch wieder hier stattfindet. Das ist das, was ich vorhin ganz zu Beginn des Gesprächs meinte mit dem positiven Zukunftsbild, dass man eben da nicht nur in dem Zustand verharrt und sagt, okay, das ist jetzt alles schwierig, sondern gemeinsam darüber nachdenkt, wie können wir das eigentlich anders machen.
Fahren Sie eigentlich hier mit der Bahn her oder mit dem Auto? Also heute sind Sie ja mit dem Auto da, das haben wir ja vorher gesehen. Ja. Aber kommen Sie immer mit dem Auto oder fahren Sie hin und wieder auch Bahn, wenn sich das Autofahren an sich vermeiden lässt?
Also ich fahre für die Wahlkampftermine fahre ich zugegebenermaßen sehr häufig mit dem Auto, einfach aus zeitlichen Erfordernissen. Ich bin sonst dienstlich, wenn ich nach Stuttgart musste, gelegentlich auch mit der Bahn gefahren und versuche das auch zu machen, dort wo es möglich ist. Tatsächlich ist es so, dass es halt manchmal zeitlich schwierig ist. Und das ist auch noch ein Problem in Deutschland insgesamt. Also wenn ich jetzt gerade diese Verbindung Stuttgart-Singen, das wäre jetzt meine Verbindung, die Gäubahn denke, die Gäubahn ist einspurig oder eingleisig. Und das ist ein Thema, was jetzt seit mehreren wirklich Jahrzehnten diskutiert wird und wo man nicht richtig vorankommt. Und dadurch ist diese Verbindung nicht so attraktiv, wie sie eigentlich sein könnte. Und wir müssen deutlich mehr in den Schienenverkehr in Deutschland investieren, dass solche Verbindungen dann zeitlich verlässlich sind, dass die Leute dann auch umsteigen und eben nicht mehr das Auto benutzen. Wenn ich jetzt aber hier in Stuttgart selbst bin, also dann nicht gleich wieder zurück nach Tengen fahre, dann bewege ich mich eigentlich ganz überwiegend schon noch mit dem ÖPNV fort. Und das habe ich eigentlich immer so gehandhabt. Also ich habe sehr lange keinen Führerschein gehabt. Ich habe erst mit 25 meinen Führerschein gemacht, erst als ich in Tengen Bürgermeister wurde. Vorher hatte ich gar keinen Führerschein, weil ich immer in Städten gelebt habe, wo das eigentlich nicht notwendig war. Also in Stuttgart ging das gut mit Bus und Bahn. Danach habe ich in Konstanz gelebt. Dann, ja, sehr perfekt. Da zu Fuß oder auch mit dem Bus. Danach in England, da habe ich eigentlich fast alles mit dem Fahrrad gemacht. Dann war ich in Berlin, da ging es auch wieder gut zu Fuß und mit Bus und Bahn. Und in Tengen war das dann etwas anders, weil Tengen hat inklusive der Kernstadt 9 Teilorte und ist eine Flächengemeinde, also knapp 60 Quadratkilometer groß. Und da sind die Entfernungen doch sehr, sehr weit. Und die Busverbindung natürlich ist nicht so gut, wie das in Stuttgart der Fall ist, so dass ich dann den Führerschein machen musste. Also ich hatte am Anfang die Vorstellung, also ich habe den Wahlkampf noch ohne Führerschein gemacht. Als ich das Ganze geplant habe, habe ich mir so die Wegstrecken so ein bisschen angeguckt auf Google Maps und dachte, ja, das kann man eigentlich gut mit dem Fahrrad machen. Und habe mir dann vor Ort ein Fahrrad geliehen von den Nachbarn. Also ich habe den eigentlichen Wahlkampf 5 Wochen dann komplett vor Ort verbracht und habe mich dann auf den Weg gemacht und musste dann feststellen, dass in der Tat die Strecken zwar nicht so lang sind, aber dass es halt sehr steil ist. Also das sind doch größere Höhenunterschiede und deswegen war das sehr, sehr schwierig, das mit dem Fahrrad zu machen. Zudem war es auch noch ein Winterwahlkampf. Oh. Natürlich nicht so die einfachsten Bedingungen zum Radfahren.
Wenigstens schwitzt man dann nicht so.
Ja.
Wieso haben Sie sich eigentlich nicht in Konstanz beworben zur Oberbürgermeisterwahl? Die ist auch dieses Jahr.
Ja.
Sie haben dort die Unterstützung vom Kreisverband, sind dort ja das ruht jetzt zwar momentan, aber ja. Da sind Sie ja auch stellvertretender Kreisvorsitzender in einem,
ja.
Wie Sie vorher gesagt haben, das sind circa die Hälfte der Einwohner und ist ja, wie gesagt, auch schon sehr fortschrittlich. Wieso haben Sie sich dann direkt für Stuttgart beworben und nicht erst für die Hälfte der Einwohner oder halt eben Konstanz?
Ich hatte ja vorhin über die Motivation meiner Bewerbung gesprochen, das sind die zwei Gründe. Also es ist die persönliche Verbindung nach Stuttgart, die einfach sehr, sehr eng ist, und dann, dass es mich politisch reizt, weil ich glaube, dass man ein anderes Bild der Stadt zeichnen kann, was deutlich positiver ist, was stärker auf Innovation, was auf Offenheit setzt. Deswegen ist Konstanz nie ein Thema gewesen, sondern tatsächlich so die, ja, der Impuls ist, in Stuttgart versuchen zu wollen.
Super. Das heißt, Sie wollen wirklich was ändern.
Ja, also sonst sollte man nicht Politik betreiben. Also das heißt zwar, dass der Bürgermeister oder Oberbürgermeister Chef der Verwaltung ist, aber der Impuls, Politik zu machen, ist schon, Dinge zu verändern und zu gestalten, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade vor den Herausforderungen, vor denen wir in Stuttgart stehen, können wir nicht einfach nur den Status quo verwalten, weil dafür sind viele Herausforderungen und Probleme zu groß. Also ich denke an den Wohnungsbau zum Beispiel, aber auch viele andere Dinge, über die wir gerade eben gesprochen haben, vom Verkehr bis hin zu Clubszenen. Da kann man nicht einfach sagen, wir lassen jetzt alles so, wie es ist, sondern da muss man ein paar Dinge irgendwie auch anders machen. Und das ist, glaube ich, auch die Erwartung von vielen Bürgerinnen und Bürgern, dass sich Dinge verändern müssen.
Dinge anders machen, so wie Ihren Wahlkampf.
Ja, zum Beispiel.
Sie haben ja tatsächlich, müssen Sie auch zu Geld kommen. Sie haben keine Unterstützung von der Partei, weil Sie als unabhängiger Kandidat ins Rennen gehen. Sie haben Crowdfunding.
Willst du dich das dazu? Genau, das ist ja schon mal so ein Wort. Da denkt man direkt so an Kickstarter, was auch immer. Irgendwas sehr, sehr Technisches.
Startup-mäßig.
Ja, genau. Aber wie funktioniert denn das bei Ihnen?
Die Idee ist, dass jeder mitmachen kann. Und zwar, dass auch Klein- und Kleinspenden einen Unterschied machen, um auch die Finanzierung eines Wahlkampfes zu demokratisieren. Und es ist angelehnt an die Beispiele, die ihr genannt habt. Also tatsächlich Crowdfunding, wie das in der Startup-Szene oder auch im Kultur- und Kreativbereich bekannt ist. Wir haben mit einem Video gestartet, um so die Botschaft vorzustellen. Und auf der Homepage kann man dann auch online spenden über PayPal oder Lastschrift. Und es gibt dann eine Statusbar, bei der man dann auch sieht, wie das sich nach und nach verändert. Und das sind Elemente, die aus Crowdfunding-Kampagnen übernommen wurden. Ich meine, klar ist, nicht alles kann man im politischen Bereich 1:1 machen. Also ich habe mich darauf verpflichtet, gewisse Transparenzregeln einzuhalten. Die sind angelehnt an das Parteiengesetz. Die gehen an einigen Stellen auch über das Parteiengesetz hinaus. Also Veröffentlichungspflichten, konkret zum Beispiel, werde ich jede Spende über 5.000 Euro in einem Rechenschaftsbericht veröffentlichen. Bei den Parteien ist es ab 10.000 Euro der Fall. Und das halte ich auch für wichtig, hier auf die Transparenz zu setzen, weil man als unabhängiger Bewerber da natürlich auch nochmal mit anderen Maßstäben gemessen wird als bei den Parteien, die vollkommen zu Recht in Deutschland da eine gewisse Sonderstellung genießen. Und derjenige, der Geld spendet, muss natürlich auch wissen, was damit passiert, wo das eingesetzt wird. Und es muss auch für die Bevölkerung insgesamt irgendwie ersichtlich sein, dass es ein transparentes Konstrukt ist.
Sie haben jetzt mit im Regelstand mit 150 bis 200.000 Euro gerechnet für diesen Wahlkampf. Aber Experten, da wissen wir jetzt nicht, wer das war, aber die haben gesagt, dass man eben eigentlich von über 500.000 Euro ausgehen sollte bei so einem Wahlkampf.
Also es heißt ja meistens so, die Daumenregel ist ja immer so 1 Euro pro Einwohner. Und ich meine, Stuttgart hat 600.000 Einwohner und in Großstädten ist es immer ein bisschen weniger wie 1 Euro. Dann sind es 500.000, von denen die Experten ja ausgegangen sind.
Ja.
Experten. Aber es sind ja tatsächlich nicht nur Sie, die hier 50.000 bis 200.000 einkalkulieren, sondern auch andere Bewerber, die mit 200.000 plus minus rechnen.
Ja.
Wie kommt es zu diesen Einsparungen? Also, oder wieso rechnet jetzt jeder mit weniger? Hängt das auch mit Corona zusammen oder wie genau?
Also ich kenne diese Daumenregel, dass man da sagt, 1 Euro je Einwohner, aber ich halte die nicht unbedingt für zutreffend. Und ich glaube, dass man insgesamt, man kann nicht so ein festes Preisschild an so einen Wahlkampf dran machen, sondern das hängt ganz stark davon ab, was jemand macht. Ich meine, klar, man kann Wahlkampf unglaublich teuer und umfangreich führen. Ja. Und es rührt vielleicht auch daher, man hat früher natürlich noch viel mehr mit Printmaterialien gemacht, mit großen Anzeigen in Zeitungen zum Beispiel. Printmaterialien waren früher sehr, sehr teuer. Ja. Heute, wenn man Flyer druckt, gerade wie bei Online-Druckereien beispielsweise, dann ist es kein allzu großer Kostenpunkt mehr. Oder auch die Plakate, wenn das jetzt irgendwie moderne Rückkammerplakate sind, dann sind die nicht mehr so teuer wie das früher der Fall war. Deswegen, glaube ich, kann man das nicht so fest ansetzen und es ist, glaube ich, falsch, damit mit so pauschalen Regeln zu operieren. Sonst hängt davon ab, was ein Bewerber und eine Bewerberin macht. Und die Werte, die ich genannt habe, die auch andere, die Mitbewerber, ihr habt es gesagt, bewegen sich in einem ähnlichen Bereich, nennen, basieren eben auch auf den Erfahrungen der letzten Wahlkämpfe. Also 2012 zum Beispiel sind es ähnliche Zahlen, die genannt werden für die erfolgreiche Kampagne von Fritz Kuhn zum Beispiel. Und das ist, bin ich der Überzeugung, dass das möglich ist. So.
Das heißt, Sie denken, dass es einfach ein bisschen veraltet ist, praktisch so viel da anzusetzen?
Ja, also nach allem, was wir heute wissen, wenn man da der Medienberichterstattung Glauben schenken darf, wird keiner der Bewerberinnen und Bewerber um das Oberbürgermeister in Stuttgart so viel Geld einsetzen. Ja. Und es ist auch im letzten Wahlkampf nicht der Fall gewesen. Also da sieht man ja, dass es möglich ist, das auch mit geringeren Budgets zu machen. Und es ist ja immer noch eine Menge Geld.
Ja, tatsächlich. Wie denken Sie, wenn Sie da so... Also haben Sie große Spender, viele, oder versuchen Sie eher, das über die kleineren dann hinzukriegen?
Das Ziel ist, kleine und kleine Spenden einzuwerben. Da gibt es sicherlich auch größere Beträge, die gespendet werden. Wir werden zum späteren Zeitpunkt dann auch über die Struktur des Crowdfundings oder beziehungsweise über das Ergebnis des Crowdfundings berichten. Und genau.
Mhm. Wie viel haben Sie denn, also wie läuft denn das bisher, das Crowdfunding?
Also es ist gut gestartet, also wir sind jetzt, ich habe jetzt den allerletzten Stand jetzt vorher nicht nochmal nachgeguckt, aber wir sind bei knapp 30.000 Euro, also leicht drunter, so um den Dreh rum. Und das finde ich ist erstmal ein super Wert und wir sind, was die Spenderinnen und Spender betrifft, auch im dreistelligen Bereich. Also da bin ich erstmal sehr zufrieden. Ich meine, natürlich ist es noch ein weiter Weg und auf jeden Fall auch ein ambitioniertes Ziel. Ich glaube, man kann insgesamt festhalten, das ist natürlich ein Experiment, weil sowas auch noch nie versucht worden ist in der politischen Landschaft in Deutschland insgesamt, aber auch im Besonderen in der Kommunalpolitik noch nie. Deswegen ist es ein Experiment und da muss man sich auch ambitionierte Ziele setzen und jetzt gucken, wie man dorthin kommt.
Wenn man nicht nach dem Stern greift, wird man dort nie ankommen.
Ich hätte es nicht besser sagen können.
Um nochmal auf die Medien einzugehen. Ich meine, ich habe jetzt... Zum Beispiel haben wir in der Stuttgarter Zeitung einen Artikel gelesen, die Sie jetzt im Vorhinein, bevor wir Sie jetzt tatsächlich kennengelernt haben, sehr anders dargestellt hat, sagen wir mal so. Das war schon...
Wie bin ich denn dann dargestellt worden?
Bewerber aus dem Hinterwald. Ist so okay. Eine der Zeilen, die mir ziemlich
im Gedächtnis ist. Ja. Okay. War schon sehr, sehr kritisch.
Irgendeinem, das war aber auch tatsächlich ein relativ zwielichtiger Artikel, muss ich sagen. Der hat sie im Zuge dieser Bewerbung als stur dargestellt, als dickköpfig. Und ja, also das ist...
Worauf wollte ich das? Nein, ich wollte darauf raus. Was denken Sie denn, was so jetzt praktisch so Medienberichte beeinflussen kann und ja, wie Sie darüber denken praktisch?
Also erstmal darf jeder Journalist, jede Journalistin schreiben, was er oder sie möchte und mich auch als Bewerber aus dem Hinterwald bezeichnen. Das ist die Pressefreiheit und das muss man aushalten können, wenn man sich um ein öffentliches Amt bewirbt und ich kann damit gut umgehen. Die Medien spielen natürlich eine wichtige Rolle in dem Wahlkampf, weil sie auch das transportieren, was wir Bewerberinnen und Bewerber in Veranstaltungen sagen, weil sie unsere Positionen darstellen, weil sie die auch kontrastieren. Aber wir haben inzwischen, würde ich sagen, einen Fokus nicht nur auf die etablierten Medien, sondern wir haben auch viel darüber hinaus. Elemente, die es früher schon gab, die ganze Veranstaltung, der persönliche Kontakt. Wir haben vorhin davon gesprochen, dass das eigentlich das Wichtigste in dem Wahlkampf ist, dass man sich von Angesicht zu Angesicht sieht. Und dann natürlich auch die ganzen sozialen Medien, die auch mit dazukommen. Deswegen, es ist ein wichtiger Baustein, aber es ist nicht mehr alleinstehend, sondern da kommen auch noch weitere Bausteine mit dazu, die Veranstaltungen, Social Media, Vier-Augen-Gespräche und vieles weitere mehr.
Podcasts.
Podcasts, genau.
Dabei. Welche Chancen rechnen Sie sich denn bei der Wahl tatsächlich zu? Ich meine, ihr...
Wahrscheinlich ist es gerade noch schwer zu sagen, aber...
Ja, denn der Kandidat der SPD, der hätte eigentlich Sie sein wollen, der rechnet ja damit eigentlich, also er hofft ja eigentlich nur, in den zweiten Wahlgang zu kommen und dann dort an einem glücklichen Tag gewählt zu werden.
Also wenn man sich um ein öffentliches Amt oder Mandat bewirbt, dann muss man schon der Überzeugung sein, dass man es gewinnen kann. Und das bin ich auch. Ich weiß, dass das eine große Aufgabe ist und Herausforderung, aber ich bin der Überzeugung, dass es möglich ist. Natürlich ist das eine, ich nenne es mal Außenseiter- oder Herausforderer-Kandidatur. Aber wir sind in einem komplett offenen Wahlkampf und ohne Amtsinhaber, wo es deswegen ist, keinen klaren Favoriten oder keine klare Favoritin gibt. Deswegen ist da alles möglich und ich bin zuversichtlich und freue mich auch auf den Wahlkampf, der jetzt von Woche zu Woche natürlich auch irgendwie konkreter wird und auf die Diskussion mit den Mitbewerberinnen und Mitbewerbern.
Mhm. Gut, dann Dankeschön. Ich glaube, wir fragen nochmal zum Ende, was wir immer unseren politischen Gästen fragen. Wie können wir denn als Jugendliche uns am besten wirklich politisch engagieren und einbringen?
Ah, da gibt es viele Sachen, würde ich sagen. Also das eines ist das, was wir jetzt heute hier machen, also zum Beispiel der Podcast. Also ich finde, das ist eine wirklich tolle Idee, nicht nur, weil ich eingeladen bin, sondern weil...
das ist natürlich auch ein
Grund. Naja, also weil... Also Journalismus oder journalistische Tätigkeit auch zum politischen Raum gehört. Und ich finde, es ist eine sehr zeitgemäße Form, das zu machen. Also ich habe zu Schulzeiten eine Schülerzeitung gemacht, quasi so der Vorläufer dann des Podcasts noch ausgedruckt. Das haben wir dann immer irgendwie am Wochenende auf dem heimischen Drucker ausgedruckt und zusammengetackert und dann am Montag irgendwie verkauft. Auch das ist so ein Weg irgendwie zur Politik gewesen. Also deswegen, das ist sicherlich eines, was man machen kann. Dann das andere ist, dass man sich erstmal auch informiert und irgendwie weiß, was in der eigenen Gemeinde passiert und dann, wenn man das möchte, auch mitmacht. Das heißt, dass man von den Angeboten Gebrauch macht, die es in der Stadt, in der Gemeinde gibt. Das können Beteiligungsveranstaltungen sein, aber dass man Politikerinnen und Politiker auch anspricht. Also das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, was da aber eher das Thema ist, haben wir ganz zu Anfang drüber gesprochen, ich glaube, es geht nicht nur, also ich glaube, dass sich vor allem auch die Politik verändern muss. Und zwar, dass sie es auch einfacher macht, sich einzubringen. Weil es gibt eigentlich viele, die würden gerade an ihrem eigenen Lebensort total gerne mitgestalten. Die wissen aber gar nicht so richtig, wo man ansetzen soll. Und das muss man einfacher machen und dann auch gut kommunizieren, wo man mitmachen kann. Aber die Dinge, die ihr jetzt schon macht, finde ich, sind auf jeden Fall auch eine Form von politischem Interesse und politischem Engagement. Und umgekehrt bin ich natürlich auch interessiert, wo ihr sagen würdet, das müsste sich auf jeden Fall ändern oder wie muss man Politik organisieren, dass die Leute gerne mitmachen?
Ja, wie gesagt, also ich habe jetzt relativ viele Freunde, die zum Beispiel beim Jugendrat mitmachen und sowas, aber der ist doch relativ groß und sehr schwerfällig und was auch immer. Wie gesagt, es gibt viele Leute, die sich einbringen wollen. Und die das vielleicht, wenn man vielleicht auch was Digitaleres, was Einfacheres machen würde, wo man dann auch den, also ich, wenn ich jetzt sage, den Bürgermeister sagen, dann tue ich ja eigentlich den Jugendrat beschreiben.
Ja.
Deshalb sollte man den vielleicht verändern und auch attraktiver machen.
Ja.
Aber das ist glaube ich, eine Sache, die jetzt in verschiedenen Städten, und ich wohne jetzt selber zum Beispiel auch nicht im Großraum Stuttgart, wahrscheinlich sehr, sehr verschieden ist.
Finde ich ein gutes Beispiel. Also ich war selber knapp ein Jahr lang im Jugendrat Stuttgart West und finde, es ist auch eine gute Einrichtung, weil man der jugendlichen Politik mit einbinden kann, aber es ist, glaube ich, nicht der einzige Weg, und zwar genau aus den Gründen, die du auch genannt hast, weil manchmal ist der Jugendrat schon ein bisschen schwerfällig, beziehungsweise ich formuliere es mal andersrum, der ist halt einfach dem Gemeinderat nachempfunden. Ja. Das ist eins zu eins das Muster und die Prozesse und die Struktur, wie im Gemeinderat Politik gestaltet wird. Da gibt es Ausschüsse und es gibt Sitzungsvorlagen. Das ist aber nicht die Art, wie die allermeisten Menschen und vor allen Dingen junge Menschen sich mit Politik beschäftigen wollen. Deswegen finde ich, muss man da auch andere Formate machen, zum Beispiel Jugendhearings, dass man einfach zusammensitzt, so wie wir hier heute, aber dann in größerer Runde, und diskutiert, was an Themen ansteht. Also wir haben das in Tengen zum Beispiel vor der Kommunalwahl gemacht oder dass man über digitale Beteiligungsangebote nachdenkt. Oder es gibt schöne Modelle, die setzen an den Schulen, an den Schulklassen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass es einfach Formate sind, die für mehr Menschen zugänglich sind als der Jugendrat, weil das sind ja dann am Ende doch nur 15 oder 20.
Ja.
Da muss man sich auch aufstellen lassen, wählen lassen. Da kann man auch nicht gewählt werden. Also ich bin nachgerückt in den Jugendrat, wäre es erstmal nicht gewählt worden. Insofern hoffe ich, dass es bei der zweiten Wahl in Stuttgart dieses Mal anders wird als beim Jugendrat. Und ja, also deswegen Formate, die auch ein bisschen niedrigschwelliger und einfach zugänglicher sind, die braucht es ergänzend zu dem Jugendrat, glaube ich, noch.
Ja, das ist ja eine Sache, die man auch neben der Schule machen kann.
Ja.
Und ich gehe jetzt einfach nochmal drauf zurück, da haben wir auch mit unserem letzten Gast, dem Herr Östringer, dem Bürgermeister von Gerlingen,
drüber
geredet, was man so neben der Tätigkeit als Bürgermeister macht. Sie bewerben sich gerade,
ja.
Aber der Herr Östringer zum Beispiel, der läuft auch sehr viel. Was machen Sie da so? Was sind so Ihre Freizeitbeschäftigungen?
Ich gehe auch total gerne laufen. In der Tat, so als Ausgleich, weil man ist den ganzen Tag irgendwie im Büro, in Sitzungen, dann ist man häufig bei Abendveranstaltungen, ist zu unregelmäßigen Zeiten, da braucht man einfach Bewegung als Ausgleich. Das habe ich ja vor 3 Jahren etwa angefangen oder wieder angefangen und versucht es auch halbwegs regelmäßig zu machen. Es klappt nicht immer so regelmäßig, wie ich mir das wünschen würde, also jetzt auch aufgrund des Wahlkampfs, aber doch schon sicherlich so 1-2 Mal in der Woche ist das Ziel, idealerweise im Sommer so 3-mal. Sonst sehr gern lesen, nicht nur Politik, das auch, aber auch gern Romane, aktuelle Sachen. Und ja, dann die üblichen Sachen, die man macht, sich mit Freunden treffen, ins Kino gehen. Also ich schaue auch sehr gern Filme. Dann ist die Zeit irgendwann auch ausgefüllt, weil allzu viel Zeit dann doch nicht immer übrig bleibt.
Dann muss man so die Mahlzeiten zusammen komprimieren und nur mal einen kurzen Leberkäse zwischendurch.
Absolut, genau. Das ist, ist eine Möglichkeit, um das dann zeitlich ein bisschen zu raffen, ja.
Sie haben es ja schon gesagt davor, dass Sie den Leberkäse tatsächlich mögen.
Ja.
Was ist denn Ihre Geschichte?
Wie kamen Sie zum Leberkäse?
Genau.
Ich weiß nicht, ob es eine feste Geschichte dazu gibt. Also, esse es recht gern Leberkäsebrötchen, ja.
Von Anfang an?
Ich war von Anfang an überzeugt, ja.
Wir sind davon auch sehr überzeugt. Ich würde sagen, wir gehen nachher einfach nochmal kurz einen essen.
Ja, finde ich eine super Idee. Machen wir.
Machen wir das. Gut, ist ja auch direkt hier nebendran. Können wir das einen abholen? Ich würde das an dieser Stelle einfach mal.
Ja, ich würde sagen, wenn Sie noch irgendwas anzumerken haben.
Ja, außer, dass er es auf jeden Fall weiterführen sollte, weil ich finde, das ist wirklich ein gutes Format, um sich auszutauschen über Politik und, also, oder nicht nur Politik, es gibt ja auch andere interessante Themen, über die man sprechen kann. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte und bin gespannt auf weitere Folgen.
Ja. Wir werden auch, wenn das von Ihnen ausgeht, jetzt mal kurz an die Hörer, wenn Sie noch Rückfragen haben, jetzt nachdem Sie sich das angehört haben, dann werden wir die weiterleiten an Sie.
Ja, sehr gern. Und zwar gern über euch, aber auch direkt über die Social-Media-Kanäle. Also ich bin auf Instagram und auf Facebook, aber auch direkt über die Homepage. Was gewünscht wird. Nee, finde ich super. Also wenn es Fragen gibt an Oberbürgermeisterkandidaten und was man in Stadt Stuttgart anders machen sollte, gerne direkt melden. Freue ich mich.
Top. Ihr habt es gehört.
Genau. Gut. Dann bedanke ich mich bei Ihnen sehr herzlich für dieses Interview, dass Sie hierher gekommen sind, ohne uns wirklich zu kennen und uns gesehen zu haben. Ein weiteres Dankeschön geht auch nochmal ans Theaterhaus hier, die uns diesen gesamten Raum zur Verfügung gestellt haben.
Genau, sind auch sehr, sehr nette Leute.
Ja, wirklich. Also alles total unproblematisch. Hier kann man, wie gesagt, auch alle Räume auch mal mieten. Das ist auch eine super Sache. Irgendwann wird es hier auch wieder losgehen mit Vorstellungen. Da könnt ihr sehr gerne besuchen. Aber man kann auch Gutscheine tatsächlich schon mal bestellen, denke ich. Damit die eben Geld dafür, um diese Corona-Zeit zu überbrücken, bekommen.
Mhm. Gut, also, Dankeschön fürs Zuhören
und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Der Lebercast ist eine Simplicity Media Produktion. Gefilmt wurde von Aaron Hecht und Benan Uzunovic. Für geschäftliche Anfragen erreichen Sie uns unter der E-Mail der-lebercast@gmx.de.